Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Moor-Podcasts. Heute haben wir eine Sonderausgabe. Es geht um die goldene Batterie. Die goldene Batterie ist unser Preis, unsere Auszeichnung für Händler, die sich für Elektromobilität einsetzen, die dazu beitragen, dass es mehr Akzeptanz und eine größere Verbreitung in Deutschland gibt. Und wir haben vier wunderbare Preisträger hier, die heute alle im Staccato hier in diesen Podcast kommen und ihre Geheimnisse verraten, wie sie es denn geschafft haben, diesen Preis zu bekommen. Meine ersten Gäste hier im Podcast-Studio sind Olli Bohn und Nicole Gwenner von Kuhn und Witte. Hallo und herzlich willkommen erstmal euch beiden.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Genau, dem schließe ich mich an.
Und ihr habt ja den Preis gewonnen in einer neuen Kategorie. Die haben wir dieses Jahr das erste Mal sozusagen ausgerufen und das ist das Gesamtkonzept für Nachhaltigkeit. Also wir wollten damit auszeichnen die Händler, die Autohäuser, die sozusagen strategisch, strukturell das Thema Nachhaltigkeit eben auch über E-Mobilität hinaus in ihr Geschäft einbringen, nach neuen Geschäftsmöglichkeiten dort suchen. Und das habt ihr gerockt, diese Kategorie, und habt da wirklich alle Stimmen der Juroren auf eure Seite gezogen. Und das erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke.
Vielen, vielen Dank. Gott sei Dank haben wir das geschafft. Ne?
Ja. Genau. Und jetzt wollen wir natürlich hören, wie habt ihr das gemacht? Was steht da alles dahinter? Also das ist jedenfalls nichts, was ihr angefangen habt, als wir die Nominierung oder die sozusagen die Promotion gestartet haben vor 3-4 Monaten, sondern ihr habt schon vor langer, langer Zeit gestartet. Olli, das ist, damals war Nicole noch nicht da. Olli, du hast das angeführt. Wieso war das für dich wichtig? Wie hast du angefangen?
Ich finde, es muss ja einen Grund geben, auch wenn man ehrlich ist, denkt man auch an sein Business, und es muss einen Grund geben, warum die Menschen bei einem kaufen. Ja, also nur zu sagen, bei mir gibt es den Polo und ich sag mal, unser Markenclaim heißt, ihr Vertrauen ist unser Antrieb. Ich könnte auch sagen, bei uns immer 1% günstiger, aber wie lange du damit überlebst, das halte ich, ist voller Zweifel. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja nicht nur seit kurzer Zeit in aller Munde, sondern schon relativ lange. Und dann haben wir halt gesagt, okay, man sollte auch mal gucken, was man da auch besser machen kann. Nicht nur einfach ein Geschäft betreiben, sondern auch sagen kann, wie man kann man dieses Geschäft nachhaltiger machen. Und dann hat man Ideen. Und wenn man diese Ideen hat und sie gut findet...
Du hast immer viele Ideen.
Ja, aber es gibt bei mir in der Firma oder bei uns in der Firma auch ganz, ganz viele Menschen, die auch alle tolle Ideen haben. Und dann sucht man sich Mitstreiter und Wegbegleiter und dann diskutiert man das und dann fängt man an, die Dinge auch umzusetzen. Ja? Und manchmal macht man ein paar Sachen gleichzeitig und manche funktionieren und manche funktionieren nicht. Ist auch nicht schlimm, ja? Dann steht man wieder auf, hinfallen darf man, aufstehen muss man. Und das Schöne ist, dass man dann mit der Zeit erlebt, dass die Menschen diesen Weg mitgehen, ja? Und dass das bei den Kunden draußen ankommt. Und dann treibt uns das beide immer weiter an.
Ja.
Auch neue Dinge wieder, was Neues anzufangen, ohne das Alte zu vergessen. Da muss man zwar manchmal immer noch mal den Teller drehen. Ich komme mir manchmal vor wie im Zirkus, und Tellerdreher, weißt du, da hast du ganz viele Teller und dann fällt hinten einer rum, musst du schnell wieder hin und wieder drehen. So wie mit unseren Azubis, ne? Unser Azubi-Umwelttruppe, da müssen wir immer wieder ein bisschen drehen. Ja, aber so ist es entstanden.
Also das heißt, immer dranbleiben, immer frisch denken. Und was ich bei dir heraushöre, es ist einfach eine Zukunftsstrategie. Ne? Also das ist etwas, was du als essentiell siehst, um relevant zu sein in dem Markt der Zukunft. Und was ich aber auch schon von dir gehört habe, es ist trotzdem auch eine Mission. Also du sagst immer so einen schönen Satz.
Ja, ist auch so.
Weißt du den Satz, den ich meine, den du immer sagst?
Ja. Ich meine, du glaubst, ich kann mir vorstellen, du meinst den Satz, wo ich sage, man sollte die Welt besser verlassen,
ja,
als man sie vorgefunden hat. Ja, das ist, sage ich, aus tiefster Überzeugung.
Ja.
Ich habe selber Kinder und ich bin jetzt 58, ich kann nicht sagen, dass ich 58 schlechte Jahre hatte oder dass ich die Welt jetzt, aber trotzdem finde ich, es gibt genug Punkte, woran wir arbeiten sollten, dass wir diese Welt für die nächsten Generationen nachhaltig gestalten. Ja. Und dazu muss man Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen. Es muss sich die Waage halten. Es darf nicht in das eine ausschlagen oder auch in das andere Pendel ausschlagen. Es muss die Waage sein. Ja.
Auf irgendeine Weise bezahlt man sonst den Preis, früher oder später.
Auf jeden Fall.
Ja. Nicole, du hast die Aufgabe, dich um das Thema Nachhaltigkeit bei Kuhn und Witte zu kümmern. Wie lautet dein Jobtitel nochmal?
Oh, mein Jobtitel, der ist ganz lang. Der lautet PR- und Marketing-Referentin für Umwelt- und Elektromobilität. Und ja, das ist auch der Ursprung dieses PR- und Marketing. Unter dem Titel bin ich halt eingestiegen. Ich komme aus dem Marketing, ich bin Grafikerin und habe auch im Automobil eine Marketingabteilung mal geleitet. Und mein persönliches Thema war aber auch schon immer, also eigentlich seitdem ich denken kann, tatsächlich dieses Umwelt- und Nachhaltigkeitsthema. Ich habe früher selbst mal ein Magazin rausgebracht, was diesen Nachhaltigkeitsaspekt wiedergespiegelt hat. Das ist aber wirklich schon über 10 Jahre her mittlerweile. Aber vielleicht ein bisschen so einer Zeit voraus damals schon. Und so bin ich halt immer ein Stückchen in diese Richtung gegangen und habe mich auch für Elektromobilität halt interessiert. Und aus dem Titel PR- und Marketing-Referentin ist bei uns mit der Zeit, auch das ist im Wandel, tatsächlich eher dieses Tun und auch nach außen tragen, aber dieses Tun ist halt in den Vordergrund gerückt, ob es jetzt eine PV-Anlage ist, ob es die Ladestationen sind, ob es Ladekarten sind, also alles, was mit diesen beiden Themenbereichen zu tun hat, ist immer mehr in den Fokus gerückt, deswegen ja, sagt man auch eher Umwelt- und Elektromobilitätsbeauftragte, das passt dann schon eher, aber ich finde es immer so lustig, wie der Titel halt war und wie sich die Sachen auch entwickeln und wie man mit Herzblut dann auch in so eine Sache reinwächst.
Das finde ich toll, weil man kann ja ganz viel erzählen, aber am Ende kommt es dann eben auf die Taten an. Wir sagen hier immer walk the talk. Also man muss beides tun, ne? Man muss auch drüber sprechen, weil das natürlich auch Impulse setzt nach außen und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil. Das finde ich super. Ihr habt ja die Jury auch überzeugt, weil ihr wirklich ein wahnsinnig umfassendes und super vielfältiges Konzept habt. Erzählt doch mal von so ein paar Bausteinen, die Teil von euren Nachhaltigkeitsinitiativen sind.
Ja, genau. Also ich habe mir ist vieles auch bewusst geworden, was wir überhaupt alles schon gemacht haben beim Erstellen dieser Bewerbung, sodass ich mich dazu entschlossen habe, die chronologisch irgendwie aufzubauen.
Ich glaube, das war übrigens die längste Bewerbung, die wir bekommen hatten.
Okay. Ja, aber es war auch nichts irgendwie, was ich weglassen konnte. Wahrscheinlich habe ich eher noch was unterschlagen tatsächlich. Ja, und es gibt so Herzstücke wie PV-Anlage. So, jetzt haben wir haben sie auf 2 Dächern. Einmal in Jesteburg, was ein Bestandsgebäude war, wo wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung war. Okay, wie bringen wir dieses Teil jetzt aufs Dach? So als Laie denkt man, das ist gar kein Problem, wird darauf gebaut. So, dann kommt aber sowas wie Schneelast dazu, Alter des Gebäudes, Tragfähigkeit, was für eine, aus was für Material ist das Dach? Also ganz viele Sachen, über die man sich vorher halt keine Gedanken gemacht hat, so. Und irgendwann schafft man dieses Projekt aber. Das war bei unserem neuen Gebäude in Flichtet, was 2019 entstanden ist, wesentlich einfacher. Das ist nach KfW-Standard gebaut worden. Und das hat dann auch entsprechend dem Standard auch eine PV-Anlage aufs Dach bekommen. Ne, da hat man nichts mit zu tun gehabt. Dann so schöne Sachen sind halt wie der Wald, der entstanden ist. Auch hier mal wieder so, Mensch, wir nehmen einfach ein Grundstück, da pflanzen wir Bäume, so machen wir einen Wald. Klingt erstmal auch ganz einfach. Auch für mich klang das einfach so, jo, mache ich so. Suchen wir mal. So, nee, du kannst nicht einfach irgendwo einen Wald hinsetzen. Das ist immer dieses auch Learning im Prinzip. Ja. Ne? Nee, geht nicht. Hier in unserem Land darfst du nicht einfach einen Wald anpflanzen.
Aha, okay. Sondern, da muss man den Förster mitkaufen.
Genau, da muss man den Förster mitkaufen, sozusagen. Nee, aber dann ging es halt drüber, dass man wirklich als Sponsor die Bäume dann bezahlt hat. Wir sind aktiv an einem Samstag mit dabei gewesen und da wurden wir gnadenlos unterschätzt. Die meinten zu uns, naja, wenn ihr dann irgendwie 100 Bäume pflanzt, das reicht ja und Rest machen wir dann danach und wir haben, glaube ich, alle 1000 Bäume und Sträucher verpflanzt bekommen, weil wir richtig viele Leute auch waren.
Oh, super.
So, und das, das macht natürlich unheimlich Spaß und das ist dann so ein Meilenstein, auch der einfach dazu gehört. Ja, also, ja, wie viele andere möchtest du noch hören? Nicht, dass es den Rahmen sprengt.
Ja, eine schwebt mir noch im Kopf, und zwar, Olli, ich finde immer so schön, du integrierst ja deine Mitarbeiter immer in die verschiedensten Vorhaben, die du so hast, und du hast ja viele, und das zeichnet dich ja total aus. Und auch bei dieser Nachhaltigkeit hast du ja als im wesentlichen Kern oder als im wesentlichen Bestandteil, so habe ich das wahrgenommen, auch eine Azubi-Gruppe ins Leben gerufen, was ich total toll finde bei diesem Thema, weil es geht ja auch um die jungen Leute und ihre lebenswerte Welt und da eben die Verantwortung auch zu verteilen auf viele Schultern, das finde ich total schön. Was steht da dahinter? Wann habt ihr das gestartet? Wer ist da jetzt dabei? Wird das weitergegeben von Azubi zu Azubi? Also das finde ich jedenfalls ganz spannend. Erzähl mal.
Also wie lange wir dabei sind, müsste ich jetzt raten. Aber ich schätze mal auch so 10 Jahre.
Bestimmt, das war auch vor meiner Zeit.
Ja. Und wir machen was, heißt diese Umweltgruppe. Mhm. Wir machen was, weil ich gesagt habe, ihr müsst selber anpacken. Und dann habe ich die Azubis alle auf 325, so heißt unser großer Besprechungsraum, alle dazugeholt. Und dann habe ich ihnen von meiner Idee erzählt. Und jetzt hast du, wir haben 80 Azubis. Und glaubt man nicht, dass da 80 Azubis Hurra schreien, das machen sie nicht. Aber da musst du auch Überzeugungsarbeit leisten und nicht locker lassen. Und es wird niemand gezwungen, um Gottes Willen. Aber man versucht schon zu motivieren. So, und dann kristallisiert sich jedes Mal bei jedem Jahrgang eine Gruppe raus, die sagt, wir haben da Bock drauf. Und dann sammeln wir Ideen. Und die kommen nicht von Nicole und von mir oder von jemand anders bei uns in der Firma, sondern die kommen aus von den Azubis.
Toll. Ja.
Und dann sollen die Azubis uns sagen, was sie für ein Budget brauchen. Und dann stellen wir dieses Budget, sagen wir, ja, das können wir uns leisten. Und dann stellen wir das Budget zur Verfügung. Und dann arbeiten die völlig eigenständig an ihren Projektthemen. Ja, und jetzt hat Nicole von PV-Anlage, aber es gibt die kleinen Sachen, die uns auch Freude machen. Wie zum Beispiel, dass sie auf einmal sagen, wir wollen jetzt einen Plogging Day machen. Und dann haben wir gesagt, was ist denn ein Plogging Day? Ja, das kam dann aus Amerika. Ich kannte das bis dato gar nicht. Du wirst es bestimmt gekannt haben, aber für mich war es Neuland. Da geht man joggen, Müll suchen. Und dann kamen wir alle mit Laufschuhen und Sportklamotten und dann wird ein Aufruf gemacht bei uns im Intranet. Und dann gibt es, also da kann sich dann auch jeder dran beteiligen.
Ja.
Und dann gibt es einen Müllsack und eine Klammer dafür, wo man den Müll mit aufsammelt. Und dann haben wirklich solche Tüten von Müll um unser Autohaus herum, wurde dann gesammelt. Und danach wird der Grill angeschmissen und da wird ein Bierchen getrunken oder eine Cola oder eine Brause. Und damit man noch was Gemütliches macht. Oder sie hatten eine Aktion Fill the Bottle. Also bei uns im Kfz-Bereich wird anscheinend immer noch stark geraucht, also viel geraucht.
Aha, ja.
Und natürlich haben wir überall Aschenbecher etc., aber leider gibt es auch manche, die schmeißen ihre Kippen einfach auf den Boden. Und wenn man weiß, dass so ein Filter, ein Zigarettenfilter 15 Jahre benötigt, bis er im Endeffekt verrottet ist, wirklich vollständig verrottet ist. Also was haben wir gemacht? Wir haben die Kippen aufgesammelt und alle in so eine Plastikflaschen getan. Fill the Bottle heißt diese Aktion. Ich weiß nicht, kommt die auch aus Amerika?
Ja, ich denke schon.
Es kommt alles aus Amerika. So, ja. Und dann wurden diese ganzen Flaschen gesammelt und dann wurden die ganzen Kippen da reingetan. Und anschließend wird dann wieder gefeiert und gegrillt. Und
das Feiern ist ein wichtiger
gemacht.
Teil.
Ja,
ne?
Du musst feiern, genauso wie wir diesen Part hier heute den Gewinn auch feiern werden, weil ich finde, das gehört dazu. Das ist eine Leistung, die hat nicht Nicole erbracht und schon gar nicht ich erbracht, sondern Nicole natürlich federführend. Aber das, ohne das Team kriegst du es nicht geregelt. Das Team ist entscheidend. Ja? Und als Chef sage ich immer, du bist nur so gut wie das Team, was du hast. Und anscheinend habe ich ein ganz gutes Team.
Und bist auch ein guter Chef. Und das ist halt ein ganzheitlicher Ansatz. Ne? Und das ist ja auch genau das, was wir mit der Goldenen Batterie auszeichnen. Ich finde das Azubi-Projekt so wahnsinnig gut, auch weil da Selbstwirksamkeit gelernt wird. Ne? Das ist großartig. Ihr habt die Goldene Batterie ganz doll verdient. Und ich hoffe, dass sie euch ein bisschen Glück bringt oder auch noch ein bisschen mehr Ruhm oder was auch immer. Oder Nachfolger, die dann anrufen und fragen, wie geht denn das? Das wünsche ich euch ganz doll. Und da bin ich gespannt davon zu hören.
Dankeschön.
Es hat mich sehr gefreut, mit euch
uns
zu sprechen.
Es ist eine große Freude, hier in Berlin bei euch zu sein. Wirklich wahr.
Und hier geht's munter weiter mit den mit unserem nächsten Podcast-Gast und Gewinner der Goldenen Batterie. Vor mir sitzt Sebastian Dötsch von der JW Handelsgesellschaft. Und du hast auch, oder ihr als Unternehmen, habt einen Preis gewonnen, den wir letztes Jahr noch nicht im Angebot hatten, sozusagen. Und zwar seid ihr als E-Gebrauchtwagen-Profis ausgezeichnet worden. Und der Preis war für uns wichtig, denn das Thema Elektro-Gebrauchtwagen ist einfach nochmal ein ganz spezielles Thema mit ganz speziellen Anforderungen. Der Markt ist nochmal schwieriger. Manche haben auch gestern, wir hatten so eine Masterclass gesagt, der ist kaputt, weil es immer nur Neuwagenförderungen gibt und dadurch die Restwerte einfach sinken und das ganz schwierig ist. Aber das, die gute Nachricht ist, ihr habt das gemeistert und ihr habt euch an die Spitze unserer E-Gebrauchtwagen-Charts sozusagen hochgearbeitet. Denn dieser Preis beruht auf unseren Plattformdaten. Das ist kein Jurypreis. Wir haben vier Kategorien festgelegt, die gewichtet oder vier Zahlen festgelegt. Und dann haben wir auf einen Knopf gedrückt und dann stand da JW Handelsgesellschaft. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis.
Vielen Dank nochmal. Danke, danke.
Und jetzt interessiert mich natürlich, was ist das Erfolgsgeheimnis? Wie wird man zum E-Gebrauchtwagen-Profi?
Ja, ich glaube, ich habe es ja auch schon während der Online-Verleihung und auch heute im Laufe des Tages schon mehrfach gesagt. Ich glaube, das merken wir vor allem im Autohandel, dass es extrem auch einfach durch die Nachfrage und auch vor allem durchs Angebot, ne, wir sind natürlich abhängig von Leasing-Rückläufern, von Auktionsplattformen. Das ist unsere Fahrzeugquelle, da bekommen wir die Fahrzeuge her. Zu 95-98% ist das unsere Zulaufquelle und dort ist eben der Anteil an Hybrid- und Elektrofahrzeugen über die letzten Jahre sukzessive gestiegen. Und dadurch ändert sich das Angebot und dadurch ändert sich auch die Nachfrage nachgehend. Und für uns eben auch die Struktur in der Beschaffung und im Einkauf. Und klar, jedes verkaufte Auto ist für uns eine Erfahrungsquelle. Und davon versuchen wir, das zu adaptieren auf die weitergehenden Ziele und die Herangehensweise an die nächsten Fahrzeuge, an andere Fahrzeugmodelle. Genau.
Das heißt, ihr lernt ganz viel im Umgang mit den E-Autos oder mit den gebrauchten E-Autos. Und ihr seid herstellerunabhängig?
Herstellerunabhängig, genau.
Und ich finde das ja auch so spannend, weil der E-Gebrauchtwagenmarkt, der wächst ja erst. Ne? Ist ja ganz klar, es ist eine neue Technologie, die kommt erstmal neu auf den Markt und es dauert dann natürlich, bis sie gebraucht ist quasi und wieder zurückläuft. Und die Quote sozusagen allgemein im Markt ist ja, ich glaube, es gibt anderthalbfach so viel Gebrauchte wie Neuwagen. Da sind wir bei den E-Autos noch nicht, schätze ich. Ich habe es nicht untersucht, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Das heißt, das ist ja wirklich ein ganz wichtiges Zukunftsgeschäft, also etwas, was man beherrschen muss. Und jetzt sagst du, ihr lernt schon ganz, ganz viel quasi mit jedem Fahrzeug. Und vorhin auf der Bühne hast du es auch schon kurz gesagt, ihr kriegt jedes Auto los. Du hast berichtet von einem Tesla mit 180.000 Kilometer drauf. Wie kriegt ihr das denn los?
Ja, am Ende funktioniert es über mobile, über die Verkaufsplattform und wir haben viele Stammhändler im Ausland. Ob das jetzt eine Privatkunde in Deutschland oder ein Händler im Ausland ist, solange die Nachfrage da ist und das Interesse besteht, wissen wir mit jedem eingekauften und danach verkauften Auto, wie sich der Markt gerade verhält. Das können immer Ausnahmen sein und die Häufigkeit bestätigt dann immer die Ausnahme und führt dazu, dass es eine Regel ist. Und für uns ist eigentlich, ich glaube, die größte Hürde ist momentan noch die ganze Reparaturschiene, diese ganze Werkstattgeschichte. Jeder weiß, wenn er einen Dieselpartikelfilter bei einem Diesel, wenn der defekt ist, wo er hin muss und was er machen muss. Aber viele, viele Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge sind dahingegen noch ein bisschen anders zu betrachten. Und da müssen wir auch erstmal bei vielen, die gerade aus dem Ausland, aus China kommen, da gibt es nicht an jeder Ecke hier in Deutschland einen VW-Gebrauchtwagenhändler beziehungsweise eine Werkstatt oder von Audi, BMW, sondern da muss man erstmal wissen, wo kann man das Auto hinbringen, was ist da möglich, wie schnell können die reparieren. Das ist eigentlich auch eine große Herausforderung für uns. Das wird aber auch so nach und nach verbessert und man findet da auch seine Kanäle, wie man eben da zur Kundenzufriedenheit beitragen kann und alles Genau.
Und wie schafft ihr das da, Vertrauen aufzubauen? Also weil das Thema Elektromobilität ist ja schon für Konsumenten ein neues, wo jetzt eben einfach noch nicht so viel Wissen und Vertrautheit da ist wie bei den Verbrennern. Und gebrauchte Elektromobilität ist ja noch mal schwieriger. Und also wie nehmt ihr da die Kunden auf der Reise mit?
Ja, ich glaub, heute wurde es schon ein bisschen eigentlich sehr gut beschrieben. Wir versuchen es, glaube ich, unbewusst auch zu machen. Vor 5 Jahren hat sich jeder bei uns in der Firma so, das ist so ein bisschen auf dem Dorf, nicht Großstadt wie Berlin, jeder gegen Elektro-Hybrid gewehrt. Und nach hat man aber gemerkt, okay, die Leute werden offener, die Leute finden den Zugang, die finden die Thematik Elektrofahrzeug interessant. Unsere Mitarbeiter, die fahren ab und zu mal ein Elektrofahrzeug. Wir bringen die Autos an den Kunden, indem wir sagen, pass auf, ihr Diesel, ihr Verbrenner ist gerade in der Reparatur, wir müssen irgendwas auf Gewährleistung machen. Sie kriegen jetzt für ein paar Tage dann einen Tesla oder einen Ioniq und bringen so den Leuten das Elektrofahrzeug auch näher. Und das wurde ja heute schon öfter gesagt, das ist am Ende auch ein großes Thema. Jeder, der sich über Mobile meldet, der hat schon Interesse an einem Elektrofahrzeug.
Ja.
Aber Leute, die eigentlich komplett dagegen sind, die gerade kein Auto brauchen, die gucken ja nicht nach einem Elektrofahrzeug, sondern die kommen nur über Bekannte, näheres Umfeld, soziales Umfeld oder eben solche Situationen dazu, mal in den Kontakt bzw. Berührungspunkte mit einem Elektrofahrzeug zu kriegen. Genau.
Das Thema Batteriezertifikate ist ja ein wichtiges Thema bei gebrauchter Elektromobilität. Ihr habt das jetzt auch eingeführt, hast du erzählt.
Ist für uns, war für uns kein nicht mehr unabdingbar. Wir konnten nicht mehr, die Nachfrage war zu groß, und wenn die Nachfrage zu groß ist und Kunden abspringen, dann fängt man irgendwann darüber an nachzudenken.
Also das heißt, es kam über die Kunden sozusagen, die noch mehr Sicherheit haben wollten?
Am Ende ist es auch wieder nur die Nachfrage. Ne?
Ja, okay.
So, wenn der Kunde, wenn 10 Kunden nachfragen und es wären, letzte Woche waren es 5, diese Woche sind es 10, nächste Woche sind es 20.
Ja.
Und das immer wieder auch zu einem Verkaufsprozess führt, wenn eben ein Bericht da ist, der muss nicht mal unbedingt besser sein als der von einem anderen Auto, aber er muss einfach da sein, und das zeigt einfach Transparenz. Ne? Also einen Avilo-Test beispielsweise, der kann 95 haben und ein Konkurrenzauto 97, hat aber keinen Test dabei, dann kann es halt sein, dass er trotzdem das 95% Auto nimmt. Ne?
Spannend.
Weil er eben die Transparenz hat.
Genau.
Und das ist eben der Vorteil, und den haben wir eigentlich auch gesehen, und dann eben die Handhabung ist auch ziemlich einfach, von daher.
Genau. Wir hatten gestern Avilo hier und haben vor Ort mal Flashtests gemacht, und das macht ja richtig Spaß. Und es ist wahnsinnig spannend, wie viel Diagnostik in so einer federtaschengroßen kleinen Box da steckt. Und was wir wissen aus unseren Zahlen ist, dass 15% der Händler haben aktuell ein Batteriezertifikat bei ihren gebrauchten E-Autos. Das heißt, 85% noch nicht. Das heißt, da ist noch ganz, ganz viel Raum, und die Kundennachfrage ist anscheinend da. Und wir sehen das auch, denn diese 15% kriegen 19% der Views und 20% der Leads. Und wir sehen auch, dass ab einer Kategorie von ab 25.000 geht auch der Verkauf schneller. Und das ist einfach, glaube ich, ein Element, was, wie ihr das auch handhabt, zum Verkauf von gebrauchten E-Autos immer dazu gehören wird. Das wird vielleicht von einem Differenzierungsfaktor zu einem Hygienefaktor.
Vollkommen,
Und wie ich gestern gesehen habe, geht es ja auch ganz schnell und unkompliziert und gibt so viel Sicherheit.
Ja, voll, definitiv. Und ich meine, was früher bei einem Verbrenner der Service, die Service-Historie war, ist jetzt vielleicht das Batteriezertifikat bei einem reinen Elektrofahrzeug.
Stimmt, hier Scheckheft gepflegt und Service-Historie, genau. Und
fragt keiner unbedingt als erstes Scheckheft gepflegt, sondern gibt es ein Batteriezertifikat.
Ja, stimmt, hast du recht.
Zumindest ist das die erste Frage.
Ja. Wie viel E-Autos habt ihr, also anteilig, habt ihr im Bestand?
Im Bestand, also Hybridfahrzeuge sind es, so wie vorhin erwähnt, so 50-60%. Rein Elektro 25 vom Gesamt, 20-25%.
Viel.
Genau. Und wir haben jetzt, ich habe jetzt heute Morgen mal geschaut, 2025, erstes Halbjahr, haben wir jetzt schon mehr rein Elektrofahrzeuge verkauft als im Jahr 2024 gesamt.
Oh, wow.
Von daher, man merkt schon, dass der Anteil
zieht an.
Der Anteil.
Das sieht an, das haben wir gestern auch gesehen. Tatsächlich ist jetzt so eine Trendwende. Die Privatkunden kaufen jetzt mehr gebrauchte E-Autos als neue. Also okay. Ja, hatten wir gestern von Stefan Möller gesehen. Und was ich auch so raushöre und ja auch weiß quasi aus den Daten ist, ihr seid ja auch super schnell im Verkauf. Also das hat ja euch auch zu dem Preis verholfen. Wie schafft ihr diese Geschwindigkeit, diese Dynamik im Abverkauf?
Ja, wir versuchen natürlich, die Standtage gering zu halten und jedes Fahrzeug beim Neuinserieren hat natürlich seinen Impuls auf den Markt. Und klar, versuchen wir, am Ende kommt es auf den Preis drauf an und eine Preisänderung kann halt auch viel auswirken. Aber wir versuchen auch mit anderen Bildern oder andere Modalitäten eben das Fahrzeug als neu oder anders erscheinen zu lassen, damit es jemanden, der den Markt genau beobachtet, eben wieder neu auffällt, sozusagen. Ne? Und gerade über Mobile, über die Werkzeuge ist das natürlich auch nochmal einfacher.
Klasse. Jetzt seid ihr quasi ein Sonderfall in der goldenen Kategorie, weil ihr euch, goldenen Batterie, weil ihr euch in eurer Kategorie nicht beworben habt. Alle anderen konnten zumindest hoffen, dass sie den Preis bekommen. Ihr wart ja wahrscheinlich total überrascht, oder?
Also vor dem Termin vor 2 Wochen wusste weder mein Kollege noch ich, um was es jetzt hier geht. Es war eigentlich so, der neue Kollege möchte sich vorstellen von Mobile und wir dachten so, okay, Freitagnachmittag, alles klar. Und dann, ja, dann hat es so seinen Lauf genommen und dann kam es zu dieser Preisverleihung, genau. Es war sehr überraschend für uns, weil ich auch, wir wussten, dass es diesen Award gibt, aus dem letzten Jahr. Also man sieht es ja, es wird ja über die Plattform, man sieht es ab und zu in der digitalen Welt heutzutage. Aber wir waren auch felsenfest davon überzeugt, dass das natürlich nur über
eine Bewerbung klappt.
Bewerbung klappt, genau. Deswegen war so der erste Moment, okay, wer hat uns da angemeldet? Ne? Wer hat da eine Bewerbung hingeschickt? Aber ja.
Ihr habt es einfach aus eurer Leistung heraus geschafft. Das ist doch total cool. Ja. Und jetzt freut ihr euch? Kriegt ihr einen besonderen Platz, der Preis?
Der kriegt auf jeden Fall einen besonderen Platz. Wir überlegen noch, ob in Berlin oder in Thüringen, aber wahrscheinlich eher nach Thüringen, genau.
Ja. Das ist schön. Kannst du ja mal ein Foto schicken, welche Vitrine es geworden ist.
Mach ich.
Genau. Vielen Dank, Sebastian.
Sehr gerne.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Okay, Dankeschön.
Ich habe hier den nächsten Preisträger der goldenen Batterie bei mir zu sitzen. Das ist Sascha Schmitz aus dem Autozentrum Schmitz. Du hast den Preis in der Kategorie bester E-Auto-Verkäufer im freien Handel gewonnen. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, Sascha.
Ja, vielen Dank. Freue ich mich sehr drüber.
Das ist auch wirklich, das war gerade eben noch vor einer Stunde, standen wir noch alle unten am Pult und haben das Goldkonfetti von den Kleidern gelesen. Deshalb ist noch ein, wir sind noch im Gefühlsrausch. Ich auf jeden Fall.
Stimmt.
Und ich freue mich, dass du jetzt hier sitzt und ganz seriös Fragen beantwortest. Mhm. Denn was ich natürlich von dir wissen will, ist, wie wird man zum besten E-Auto-Verkäufer im freien Handel?
Mit viel Fleiß, mit guten Strukturen, mit sehr guten Partnern, mit Weitsicht. Und ja, das sind so die wesentlichen Punkte. Und auch Mut natürlich, um auch diesen Transformation zu machen. Man muss ein bisschen ausprobieren. Also es sind die ganzen Komponenten, die da eine Rolle spielen. Wir haben gute Partner im Rücken. Das fängt mit einer guten Webseite an. Wir arbeiten sehr gut mit mobile.de zusammen. Wir nutzen da zum Beispiel die Premium-Produkte, um uns optimal zu positionieren. Das läuft sehr gut. Und wir haben auch sehr gute Strukturen bei uns. Wir arbeiten zum Beispiel mit ohne Nachlässe. Das funktioniert schon seit über 15 Jahren und ja, der ganze Mix mit gutem Personal, darf ich ja auch nicht vergessen, führt es dazu, dass wir den Erfolg haben und da stehen, wo wir heute stehen.
Das ist richtig toll und genau, ihr macht es ja auch nicht seit gestern, ne? Also es ist auch ein konsequenter Weg, den du da eingeschlagen hast, also unternehmerisch, der viel Mut gekostet hat und aber super konsequent ist. Du hast irgendwann umgestellt, komplett auf E. Wie kam es dazu?
Ja, wir hatten ja E-Fahrzeuge immer wieder dazu gemischt, weil ich halt gedacht habe, naja, könnte interessant sein. Man muss ja mal gucken, was kann man machen, was andere nicht machen, weil wenn ich einen VW Polo kaufe, habe ich ganz viele Mitbewerber, die auch mit VW Polo handeln und deswegen haben wir mal mit dem ID.3 angefangen, irgendwann mal mit einem Tesla und dann kam ja das Thema Corona und dann Tesla hat sich auch weiterentwickelt und auch die ganze E-Mobilität. Ja, und wir haben dann irgendwann gemerkt, in 2019, 2020, dass es sehr, sehr schwierig ist für uns, beide Antriebsarten zu handeln einfach. Mhm. Es war kompliziert und da haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir, weil E-Mobilität durch die Umweltprämie deutlich erfolgsversprechender war, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt nur noch eine Sache und verkaufen unsere ganzen Verbrenner, die wir dann stark abgepreist haben, und haben uns einfach mit voller Wucht und Mut auf die E-Mobilität konzentriert und waren auch damit natürlich gerade in den Jahren, wo die Umweltprämie noch am Markt war, sehr, sehr erfolgreich. Aber für uns war es auch wichtig, Konzepte zu finden, die auch darüber hinausgehen, das heißt in 2023, 2024, 2025. Und das haben wir erfolgreich umgesetzt und es funktioniert.
Das sieht man, sonst wärst du hier nicht als Preisträger da. Und du hast ja die Jury unter anderem überzeugt durch die 16 Standtage,
die das sind bei dir, Aufhänger,
die in deiner mobile.de-Akte stehen.
Ja. Zweimal kontrolliert.
Zweimal, genau, habe ich vorhin schon gesagt, mussten mehrere Analysten ran.
Unglaublich, dass das so ein Thema war.
Und aber genau, wie geht das zusammen? Also, weil das ist ja ein Traum, so ein schneller Abverkauf. Und gleichzeitig sagst du, du hast keine Preisnachlässe, machst keine Rabatte.
Ja, also wir haben eine Art dynamisches Preissystem, da ist jetzt keine KI dahinter steckt, sondern das mache ich manuell. Man muss dazu sagen, wir haben eine sehr hohe Digitalisierung, das finde ich halt sehr wichtig. Und alles ist sehr transparent. Wir haben ein geiles Dealer-Management-System, wo ich alles in jedem Ort der Welt kontrollieren kann. Und ich sehe natürlich, wenn ein Auto nicht funktioniert. Wenn ich einen Rabatt gebe, also es ist eigentlich sehr simpel. Früher, als wir mit Rabatten gearbeitet haben, haben immer die Kunden Rabatte bekommen, denen ich keinen Rabatt geben wollte. Nämlich die Nervigen, die aufdringlich waren.
Das ist ja ein guter Tipp.
Ja, es ist Konsument. So, ne, wenn einer so, ne, und die immer so, so nett waren, so älter und freundlich. Aber wir brauchen ja diesen Mischmasch. Der eine kriegt Rabatt, der andere nicht. Und auch eine witzige Anekdote, ein ehemaliger Arbeitskollege, ich habe früher bei Mercedes gelernt, der hat bei Mercedes in Leverkusen gearbeitet, einer der größten Jahreswagenhändler. Und dort brauchte ich ein Auto für einen Kunden. Und ich sage, hey, wir sind ja alte Freunde. Und er sagt, nee, wir geben keine Rabatte. Ich sage, hallo, wir kennen uns. Nein, wir verkaufen vielleicht nicht 5.000 Autos ohne Rabatt. Warum, wie geht das? Sagt er, kleine Margen, niedrige Kosten. Also klar, Mercedes hat natürlich viele Kosten. Mhm. Aber wir machen es halt über den Umschlag. Und da bin ich zurückgefahren, da habe ich nur gedacht, so eigentlich voll geil, das ist 15 Jahre her. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt auch. Habe meine Autos alle runtergepreist, was ich mindestens haben muss. Ja. Und wir haben 30% mehr Nachfrage und einen erheblich erhöhten, also deutlich höhere Umschlaghäufigkeit. Ah. Wiederfahren. Und das haben wir beigehalten. Also es ist unabhängig vom E-Mobilität, von der Marke. Wir sind aber auch ein kleiner Händler, das muss man halt dazu sagen. Großen Handel, also mit mehreren hundert Autos wird es nicht funktionieren. Aber mit 30, 40 Autos ist das hervorragend.
Ich finde es auch deshalb so spannend, weil wenn man eine ganz klare Preispolitik sozusagen hat, dann hat es ja auch ganz viel mit Transparenz zu tun. Ne? Und das wiederum ist etwas, was so Vertrauen fördert. Und also gerade im Bereich E-Mobilität ist ja Vertrauen ganz, ganz wichtig, weil das so wahnsinnig neu ist. Ne? Und deshalb fand ich die Kombination toll, als du das heute erzählt hattest, dass ihr keine Rabatte gebt. Ist denn ansonsten das Thema Vertrauen, also ein wichtiges Thema für euch im Verkauf? Denn ihr müsst natürlich viel mehr beraten, als man das bei einem Verbrenner tun muss.
Bedingt muss man das. Wir erwarten schon, dass die Kunden sich selbst informieren, weil wir leisten nicht das, was ein Markenhändler leisten muss. Wollen wir auch gar nicht. Wir positionieren uns aber auch ganz klar, wenn Kunden bei uns reinkommen und sagen, sorry, aber ohne Termin. Wir haben natürlich am liebsten die Kunden, die konkret für ein Auto kommen. Das geht vielleicht bei Tesla ein bisschen einfacher, dass sie sagen, guck mal im Internet, Videos, das ist so umfassend. Man wiederholt sich ja sonst im Endeffekt auch. Aber Vertrauen, das, was du angesprochen hast, ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, eine klare Kommunikation, Offenheit, Thema Unfallfreiheit, dass man, also wenn du uns eine E-Mail schickst mit ganz banal, ich habe Interesse an dem Auto, schicken wir das Batteriezertifikat zu von Avelio. Wir offenbaren, ob der Wagen einen Unfall hat. Also das, was der Gesetzgeber auch verlangt, vor Vertrag alle Informationen kundzutun. Wir haben hochauflösende Bilder. Wir fotografieren Schäden ab, die der Kunde dann in der Cloud einsehen kann. Also wir haben schon eine maximale Transparenz und haben natürlich auch diesen Ruf am Markt. Wir haben ganz viele Kunden, die Fans von uns sind, gerade durch unsere Social-Media-Auftritte, die folgen uns, fragen und sagen, wir haben mal Bock, bei euch zu kaufen. verkaufen, was natürlich dann auch wieder sehr schön ist und uns auch zugutekommt mit kurzen Standtagen.
Da sprichst du ja ein weiteres Standbein eurer Strategie sozusagen an. Du bist vor allem ganz aktiv in den sozialen Kanälen. TikTok hast du vorhin gesagt, Insta, das sind so deine
YouTube Shorts.
Die drei Sachen. Das sind so deine Kanäle, da findet man dich. Sag nochmal kurz, wie heißt dein Kanal,
Sascha? Sascha Schmitz Autozentrum. Ja, genau. Ja, so.
Sascha Schmitz Autozentrum, also unbedingt mal reingucken.
Ja, genau.
Und folgen natürlich.
Sehr gerne.
Lass den Like da und so weiter, die Alarmglocke, was die Influencer immer sagen. Was erzählst du denn so auf deinem Social Media Accounts?
Also wir haben angefangen mit Tesla-Content, also unsere eigenen Fahrzeuge zu zeigen. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Am Anfang war es auch richtig viel Arbeit, weil ich nicht aus der Social-Media-Schiene komme. Aber irgendwann hat man gelernt, einfach die Dinge schneller zu bearbeiten, schneller zu filmen. Also wir wollen natürlich, die Botschaft ist natürlich, wir wollen ein Auto kaufen. Wenn du ein Thema rund um dein Auto hast, was jetzt bei uns Tesla ist, dann sind wir der richtige Ansprechpartner. Aber wir machen auch anderen Content, alles, was in Richtung E-Mobilität geht, was bei uns gut funktioniert und was ich aber auch persönlich, das muss immer, Authentizität ist ja ganz wichtig. Ich ärgere mich halt, wenn eine Inspektion bei einem E-Auto 800 Euro kostet oder 700 Euro und mich dann Mechaniker von Markenholthauser anschreiben und sagen, ja, du hast eigentlich recht, aber mein Arbeitsplatz muss gesichert werden. Ich bin in so einem Skoda eine Stunde fertig und habe noch einen Kaffee getrunken. Und dann wird dem Kunden da 700 Euro aufgeschrieben. Das sind dann Dinge, die ich schon mal aufkläre, wenn ich dann Rechnung zugeschickt bekomme oder eigene Erfahrung gemacht habe oder Fahrzeuge in Zahlung nehme. Und das ist dann so ein Thema, was auch ein bisschen polarisierend ist, wo auch viel diskutiert wird.
Ja, aber das ist ja gut, ne? Keine schlechte Presse ist schlechte Presse.
So
oder?
Ist es, ja, genau.
Genau. Und seitdem du das machst, merkst du, dass die Reichweite sich vergrößert? Woran merkst du das?
Also wir haben schon mit wenigen Followern, deswegen kann ich jedem Autohändler, das habe ich auch schon in Masterclass gesagt, jedem Autohändler immer empfehlen, auch im Social Media aktiv zu werden. Es ist so ein bisschen wie beim Joggen, ne? Wenn man das erste Mal joggt, tut es weh, man hat keine Kondition und zwickt überall. Aber wenn man das jeden Tag macht, und so ist es bei Social Media auch, man kann schnell das Handy nehmen, ein kurzes Video machen und irgendwann, der Algorithmus stellt sich dann ein, der weiß, was der machen muss. Und man hat auch mit wenig Follower, kriegt man eine gute Reichweite und zieht auch darüber Kunden, die dann ein Auto kaufen wollen, die Kontakt mit dem Autohaus aufnehmen, die einen sympathisch finden. Man muss halt nur versuchen, interessanten Content zu erstellen und vielleicht einen flotten Schnitt. Aber wir haben zum Beispiel einen Cutter, der meine kleinen Videos schneidet. Das lasse ich professionell machen. Und das funktioniert. Also wir haben Kunden regelmäßig, die wir über das Thema Social Media gewinnen können.
Das heißt, sie kommen dann ins Geschäft und sagen, Mensch, Sascha, wollte ich schon immer mal kennenlernen.
Das passiert auch. Und das Beste ist natürlich für einen Autohändler, der mir dann schreit und sagt, hör mal, du hast das Auto online, den würde ich gerne online kaufen, weil das ist einfach das Einfachste. Keine Probefahrt, stimmt, kein Gedöns. Ja. Zack, 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 Widerrufsrecht dem Kunden zuschicken. Und dann kommt er, ist happy und freut sich, dass er mich kennenlernen kann. Und wir sind alle happy und glücklich und Win-Win für alle Seiten.
So klappt es mit den 16 Tagen dann?
Ja, genau. So, genau. Das ist auch so ein Thema.
Das ist klasse. Und ich freue mich auch, dass die goldene Batterie dann auch Teil von deinen Kanälen sein wird.
Definitiv. Das wird in den nächsten Tagen kommen.
Das ist schön. Und Sascha, es ist total klasse, dass wir uns kennengelernt haben.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut.
Und ich freue mich sehr, dass du diesen Preis gewonnen hast. Hast du verdient. Hier geht es weiter mit dem letzten Preisträger gleich. Und ich sage erstmal vielen Dank, Sascha.
Ja, auch nochmal vielen Dank. Schönen Tag.
Ich sitze hier jetzt mit dem letzten Podcast-Gast für heute, einem goldenen Batteriegewinner natürlich, denn darum geht es in dieser Folge. Und hier vor mir sitzt Florian Ziegler von ATB Autotechnik GmbH. Und Florian, herzlichen Glückwunsch zum Preis.
Vielen lieben Dank dafür.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und du hast gewonnen, du bist der beste E-Auto-Verkäufer im Markenhandel geworden. Und die Frage habe ich allen unseren Preisträgern gestellt. Wie wird man das überhaupt? Was ist dein Geheimnis?
Ich weiß gar nicht, ob es so ein direktes Geheimnis ist, sondern es ist mehr eine Aneinanderreihung von Eigenheiten, die man sich über die Zeit angeeignet hat. Also wie berate ich einen Kunden, wie gehe ich auf den zu, wie versuche ich seine Ängste oder seine Sorgen aufzuklären und ihm dabei zu helfen, den richtigen Weg in seine Elektromobilität zu finden, damit das, was am Ende dabei rauskommt, auch so zu ihm passt, wie er sich das vorgestellt hat. Das klappt nicht immer, aber es klappt immer öfter.
Das heißt, Elektromobilität zu beraten ist komplizierter als Verbrenner. Da muss man ja nicht mehr viel erzählen. Und
beim Elektroauto hast du niemanden, den du fragen kannst.
Ja.
Also das kennt jeder vielleicht von zu Hause. Der Papa, die Mama, Oma, Opa, Hund, Katze, Maus, kann ich fragen, ey, wo kann ich denn Geld investieren? Wo kann ich denn dieses oder jenes tun?
Ja.
Wo kaufe ich meine Tischdekoration? Da kann ich fragen. Beim Verbrenner kann ich das auch, aber beim Elektroauto habe ich die Chance nicht, weil die wenigsten etwas wissen oder wenn, dann haben sie teilweise Halbwissen, mit dem sie dann vielleicht mal in der einen oder der anderen Social-Media-Ecke Positives oder Negatives erfahren haben. Und damit hast du einfach keine Möglichkeit, dich frei zu informieren, und dann ist es ganz wichtig, dass der dir gegenüber sitzt, der Verkäufer, der Verkaufsberater, wie auch immer der sich nennen möchte, dass der sympathisch das Ganze rüberbringt und im besten Fall auch noch so, damit er Fachwissen verkörpert und Fachwissen auch nach außen bringen kann, damit du ein gutes Gefühl hast, wenn du dein Elektroauto kaufst.
Und es geht ja weit über das Modell hinaus, also wo man früher die Unterschiede zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Typen erklärt hat, ist das ja bei der Elektromobilität gar nicht der Knackpunkt, ne? Sondern das sind ja ganz, ganz andere Fragen für den täglichen Gebrauch, die neu aufgekommen sind. Und da muss man sich richtig tief reinfuchsen. Also, und du hast dich reingefuchst.
Also tatsächlich habe ich mich reingefuchst. Wir hatten in 2022 hatten wir dann ein sehr gutes Jahr, freue ich mich auch drüber. Und dann hast du gedacht, was machst du jetzt mit dem Rest vom Jahr? Gebrauchte super, Neuwagen auch okay. Dann habe ich halt noch eine Schulung gemacht und habe mir noch PV-Wissen und PV-Planer mit angeeignet, einfach um meinen Kunden noch mehr Wissen mitzugeben, damit ich richtig und gut beraten kann, damit die in die richtige Richtung gehen. Tatsächlich ist das mit den Sorgen gar nicht zu unterschätzen. Also die Reichweitenangst ist ja das, was die meisten kennen, aber es sind noch so viele andere Sachen. Brauche ich denn eine Wallbox? Brauche ich keine Wallbox? Was brauche ich denn auf 50 Kilometer an Kilowattstunden? Was brauche ich auf 100 Kilometer an Kilowattstunden? Wie lade ich das denn auf? Wo lade ich das am besten auf? Lade ich das zu Hause? Brauche ich eine große CCE-Steckdose oder reicht mir eine Schutzkontaktsteckdose? Brauche ich da noch mehr, muss da noch irgendwas geprüft werden, habe ich einen Elektriker, das sind alles so Sachen, die im Gespräch vorkommen und die müssen behandelt werden, ansonsten wird das nichts.
Und wie ich auch gestern erfahren habe, auch wir haben jetzt wahnsinnig viele Ladepunkte in Deutschland, also das geht noch mehr, klar, aber immerhin mehr Ladesäulen als Tankstellen, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz ist es ein totaler Dschungel da draußen, denn es gibt, ich weiß nicht wie viele Anbieter, man braucht Karten oder nicht, und was man dann für einen Tarif kriegt, das hängt von ganz vielen Sachen ab, also das ist ja auch etwas, was dazukommt und ganz viel Unsicherheit bringt.
Unsicherheit, ja, der Punkt ist aber der, für wie viele trifft das denn zu? Also sehen wir es realistisch, die meisten, die zu uns kommen und die Idee im Kopf haben, die haben vielleicht ein Einfamilienhaus oder sie haben vielleicht für sich zu Hause schon abgeklärt, sie können hier und da laden. Die unterwegs laden müssen, denen empfehle ich immer, nehmt euch eine Ladekarte eines großen Anbieters, ohne jetzt Werbung für irgendwen machen zu wollen, dann habt ihr ein Roaming und könnt praktisch überall laden. Was das dann kostet, steht auf einem anderen Zettel. Aber ihr habt immer die Gewissheit, ihr kommt niemals irgendwo hin und ihr könnt nicht laden. Diese Angst, die können wir ja schon allein durch das diskriminierungsfreie Laden, können wir ja schon so fast ausschließen. Auch ich aus meiner persönlichen Erfahrung hatte noch nie das Problem, dass ich nicht laden konnte. Wenn, dann waren es eher kleine technische Hürden, die ich umgehen musste, dass halt ein Kunde bei uns in dem Vorführwagen das Plug-and-Charge eingestellt hat. Wenn keine Ladekarte hinterlegt ist, dann fängt er praktisch nicht das Laden an, sondern musst du es erst händisch wieder ausschalten und machst dann die Akkreditierung an der Ladesäule. Aber das sind so Themen, die muss man behandeln, die muss man besprechen, aber die meisten brauchen gar keine 5 verschiedenen Ladekarten für 5 verschiedene Ladeparks, sondern die brauchen eine, an der sie mit Komfort laden können. Das ist das Wichtigste. Und dann hast du auch schon viel Angst abgenommen, weil das ist wirklich eine große Sorge. Ich erinnere mich an eine Kundin, das würde ich gerne noch als Anekdote mit reinbringen. Die kam damals mit ihrem Zoe und hat einen Ioniq Elektro gekauft. Damals gab es noch keinen Ioniq 5 bei der Marke Hyundai. Und dann hat die mir Etui gezeigt mit 13 Ladekarten. Das war so ein Schieber und ich habe mir, um Gottes Willen, das muss irgendwie besser gehen. Und dann kam auch irgendwann ein großer Anbieter und hat das wohl dann gelöst. Und seitdem gibt es verschiedene Anbieter, die einfach ein Rooming haben. Und dadurch ist es ja relativ einfach umzusetzen.
Wenn du darüber sprichst, fühle ich mich auch schon viel besser. Ich hatte dahingehend nämlich auch keine Beratung und stand an verschiedenen Ladesäulen und wusste nicht, wie es geht. Aber genau, also das kriegt man hin und das kann man ausräumen. Und das ist ja so toll. Du arbeitest für die Marke Hyundai. Und das ist ja auch ein Vorreiter in der Elektromobilität.
Gott sei Dank, genau.
Und genau, was ist jetzt das Gute sozusagen in dieser Kombination Elektro und Hyundai für dich?
Also die Kombination, also eigentlich ist es das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Jetzt ist es, 24 war ein bisschen flacher, da war es auch wieder mehr Verbrennungsmobilität, weil die Politik halt einfach eine massive Unsicherheit gesät hat durch das Aus der Prämie. Das hätte ich mir anders gewünscht. Es gibt aber noch so einen Punkt, den ich mir ganz anders wünschen würde, das ist das bidirektionale Laden. Da hatten wir gestern auch in der Expertenrunde so einen kleinen Talk dazu. Das ist einfach was, wo ich mir sage, wenn ich das doch noch mit reinbringen würde, hätte ich einen Dual Use für den Kunden. Ja. Und damit ist doch jede Förderung eigentlich hinfällig. Wenn ich meinen Akku zu Hause doppelt verwenden kann, dann habe ich doch alles gekonnt, was irgendwie zu machen ist. Ja. Und habe neben dem Fahren ein Fahrzeug. Ich glaube, es gibt Studien, die sagen, ein Fahrzeug wird am Tag vielleicht eine Stunde im Durchschnitt bewegt und den Rest steht's. Also es ist doch kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug. Ja. Und dann kann ich doch meinen Akku nehmen und kann das Haus damit betreiben. Das sind so Dinge. Und da muss ich sagen, da haben wir mit unserem Hersteller oder mit unseren Herstellern ganz gute Karten, da möglichst früh mit dabei zu sein. Und das ist das, was es dann im Endeffekt auch, das macht den Spaß aus. Mhm. Und da stecke ich dann auch Energie und Arbeit rein, um da voranzukommen, um einfach besser zu sein als die anderen.
Wie geht ihr mit gebrauchten E-Autos um? Also ihr kriegt ja auch irgendwann Leasingrückläufer und solche Sachen. Was ist?
Ja, da kann ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Wir haben das relativ früh für uns erkannt. Relativ früh heißt, wir haben so die ersten Fahrzeuge vor ungefähr 2 Jahren als Gebrauchte aktiv zugekauft, aber immer nur in der Marke. Wir wurden dann Pilothändler für Avilo über unsere größte Hauptmarke und haben dann da einfach angefangen und haben uns rangetastet. Dann hast du mal einen gehabt, der ist nicht so gut gegangen, dann hast du dich gefragt, warum. Das war dann zum Beispiel ein Kona 100 kW, kleiner Motor, kleiner Akku, okay, der ging nicht so gut, dann hast du mal geguckt, was würde denn noch gehen, dann hast du einen großen Akku gekriegt mit einem großen Motor. Naja, der ging dann erstaunlicherweise irgendwie besser, also hast du dich auf die eingeschossen. So hat man das einfach peu à peu ausprobiert, um sich in die richtige Richtung hinzuarbeiten. Dann hat man Erfahrungen gesammelt, was funktioniert sehr gut. Da war jetzt zum Beispiel das Batteriezertifikat. Aber wir mussten auch viele Hindernisse nehmen. Also zum Beispiel, bis dieses Batteriezertifikat den Weg zu Mobile gefunden hat, das war ein dickes Brett zu bohren. Und da haben mit Sicherheit viele Hersteller und viele Händler angerufen und haben Druck gemacht, dass das endlich kommt, weil das ist eine massiv vertrauensbildende Maßnahme. Und anders als bei jedem Verbrenner können wir mit einem Messgerät feststellen, wie gut oder wie schlecht das Hauptbestandteil eines Fahrzeugs, eines Elektrofahrzeugs ist. Wenn ich das bei einem Benziner könnte, ich glaube, ich könnte mich vor Geld nicht retten.
Ja, das ist tatsächlich was, ein Fakt, der mir vorher auch nicht so bewusst war. Wir haben hier gestern Flashtests gemacht und ich wusste nicht, was die alles sagen, außer einer Prozentzahl oder grün, gelb, rot oder sowas. Jetzt weiß ich das, verstehe das, was da alles hin ist, bin total beeindruckt von den diagnostischen Möglichkeiten. Und jemand hatte gestern im Panel gesagt, das ist die transparenteste Technologie, die wir haben im Auto. Und das fand ich einfach auch nochmal klasse. Also auch für den Konsumenten, ne? Also das ist sauber, wartungsarm, es ist transparent durch das Batteriezertifikat, also ganz toll.
Ja, aber es steht und fällt praktisch immer mit dem, der hinter dem Schreibtisch sitzt. Wenn der keine Lust darauf hat, dann macht er dir auch in 5 Minuten das Elektroauto so madig, dass du denkst, um Gottes Willen, warum habe ich mich denn hierher verirrt? Also das kann man auch erleben. Kommt leider vor und es gibt auch noch viele, die lieber Verbrenner verkaufen. Ist völlig in Ordnung. Die dürfen das ja auch.
Gucken wir wie lang. Wie ist bei euch der Anteil Verbrenner, Elektro?
Also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es ist immer schwierig. Es hängt auch ein bisschen vom Monat ab. Aber ich kann zum Beispiel diesen Monat sagen, wir werden im Monat Juli ungefähr 80% rein elektrisch unsere Zulassungszahlen melden und der Rest wird Benzin oder Hybrid. Diesel Wahnsinn. Spielt ja bei meinen Herstellern keine Rolle mehr. Also so ist momentan die Ausgestaltung. Bei den Stellantis-Marken ist es sogar vom Elektroanteil nochmal deutlich höher, weil die einfach mehr Subventionen da reinstecken. Aber so ist es und für den Neuwagenhändler, wenn er es richtig spielt, ist das toll gemacht.
Ja, super. Was sind deine Prognosen für die Elektromobilität in Deutschland, wenn wir in einem Jahr nochmal die goldene Batterie durchführen? Du kommst hier als Alumni quasi hierher und wir haben vielleicht neue Preisträger. Was denkst du, wo stehen wir dann? Was werden dann die Sachen sein, die wir diskutieren? Was haben wir überwunden vielleicht?
Es wäre zu wünschen, dass wir eine bessere Planbarkeit haben. Jetzt gar nicht vom Markt her, der Markt ist bedingt planbar, aber die politischen Randbedingungen müssen geklärt sein. Also jetzt haben wir ja eine Aufweichung des CO2-Ziels schon wieder, dann gibt es bestimmtes Pooling, das erlaubt ist, es gibt das Averaging für die CO2-Ziele, was wir gerade schon kurz erwähnt hatten. Das sind alles so Dinge, die machen es einem nicht leichter. Also dann kommt der eine und sagt, oh, aber ich habe am Stammtisch gehört, dass es jetzt gar nicht so wild ist und dass die CO2-Ziele jetzt gar nicht mehr gelten. Und ja doch, sie gelten schon, aber halt unter anderen Voraussetzungen. Ich verstehe, dass wir viele Arbeitsplätze in Deutschland und auch in Europa an diesen Verbrennungsarbeitsplätzen haben. Das ist auch in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir es nicht machen, tun es andere für uns. Und da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen Sorge drum, dass wir uns da in Debatten verlieren, wie wir halt nun mal so sind, die dann einfach ins Unendliche gehen, sondern statt einfach mal zu machen. Weil wenn wir es nicht machen, gibt es einen großen Chinesen, der kommt und sagt, dann machen wir es halt und zu anderen Preisen. Und am Ende kannst du der beste Verkäufer sein, ne? Wenn so ein Ding halt einfach nur mal die Hälfte von dem kostet, was du dort stehen hast, dann hilft das nichts. Aber deswegen, in einem Jahr würde ich mir wünschen, dass wir ein ganzes Stück weiter sind, dass wir es vielleicht geschafft haben, den einheitlichen Ladetarif zu kriegen, irgendwie sowas in eine Subvention zu packen. Ja, oder wenn es gar nicht anders geht, halt doch nochmal eine BAFA-Prämie, wobei ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Ich würde behaupten, das schaffen wir auch ohne.
Super, das sind tolle Schlussworte, finde ich. Ein Appell nochmal und auch an das Elektroherz gerichtet sozusagen, das Dranbleiben, das ist wichtig und sich nicht verunsichern lassen durch die Veränderungen, die ja permanent in diesem Markt noch stattfinden. Ne?
Das wird auch noch lange so bleiben.
Das wird noch so bleiben, weil es ist immer noch ein Anfängermarkt, ne? Und das ist ein ganz junger Markt und der funktioniert eben einfach nochmal ganz anders.
Ja.
Hat eben die Anfangsherausforderung, das kleine Anfangschaos oder wie auch immer.
Ich hoffe, dass wir da irgendwann mal drüber hinweg sind, über das kleine Anfangschaos. Tatsächlich, die politischen Randbedingungen müssen einfach ganz klar definiert sein. Und es muss klar sein, dass es keinen Weg zurück mehr gibt. Allein, was wir volkswirtschaftlich schon in diese E-Mobilität gesteckt haben, ich glaube nicht, dass morgen jemand aufwacht und sagt, nee, das machen wir jetzt alles rückgängig. Meine persönliche Meinung.
Und es sollte auch so nicht sein. Und ich bin total froh, dass wir dieses Jahr zum zweiten Mal die goldene Batterie vergeben haben mit 4 Kategorien. Doppelt so viel Freude und doppelt so viel tolle Preisträger wie im letzten Jahr. Und du bist einer davon. Herzlichen Glückwunsch. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke dir, dass du da warst. Und alles Gute für dich.
Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute und schön, dass ich da sein durfte.